Hi Tabea, du, mein Cousin fängt bald an zu studieren und hat mich vorhin mal gefragt, worauf er sich da so gefasst machen soll. Und da dachte ich mir, lass uns zwei doch mal darüber quatschen, was grundsätzlich so Studierende an Herausforderungen im Studium vielleicht erwarten könnte. What do you think? Let me know. Freue mich.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Ja, Max, freut mich, dich wieder zu hören und auch zu sehen. Wir haben ja heute das Thema Herausforderungen im Studium. Da werden wir auch nochmal persönliche Erfahrungen berichten und auch ein paar Tipps geben, womit Studierende sich helfen können, wenn sie strugglen, weil das wahrscheinlich jedem Studenten so geht. Und ich würde dich gleich am Anfang mal fragen, was du denn so für Kernherausforderungen und Probleme im Studium hattest.
Where do I start? Also tatsächlich, also hi, hi, hello, nice to see you again. So, Kernherausforderungen im Studium. Boah, ich glaube, die meisten habe ich mir eigentlich so selber eingebüxt, weil ich habe das ja, glaube ich, letztes Mal schon angerissen. Ich war extrem diszipliniert und hatte auch so perfektionistische Züge und habe mir halt eigentlich das Leben immer viel zu schwer gemacht. Ich habe mir viel zu viel Druck gemacht mit Klausuren, mit Prüfungen, mit Leistungen etc. Und hatte auch irgendwie immer das Bestreben, gut zu sein. Deswegen daher einfach dieser Stress und dieser Druck. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch andere Probleme bzw. Herausforderungen, die man haben kann, wenn man das Studium vor allem beginnt. Jetzt so aus der rückblickenden Perspektive ist es natürlich immer zu leicht zu sagen, was einem zum Ende hin Herausforderungen bereitet hat, aber man fängt ja auch irgendwo an. Dieser Abnabelungsprozess, ne? Als ich angefangen habe zu studieren, von zu Hause wegzuziehen, ich bin ja auch über den Teich gezogen, also ich bin von Asien nach Europa gezogen, direkt fürs Studium. Und allein sowas wie Wäsche machen, kochen, wenn man halt in meinem Fall eine Mutti nicht mehr in der Hand hat, das ist schon auch eine Umstellung.
Und hast du dann auch so Tutorials geschaut, wie man Wäsche waschen kann? 40 Grad, 60 Grad?
Also du lachst mich jetzt wahrscheinlich aus, aber ja.
Nee, same. Ich auch. Definitiv.
Ja, vor allem, ne, nachdem auch der erste Wollpulli irgendwie eingegangen ist. Ich hatte davor so ein super cute oversized Sweater. Plötzlich so ein Püppchen-Oberteil eigentlich. Zu Beginn, das war schon echt herausfordernd, erstmal auf das Leben klarzukommen. Auch sowas wie sich umzumelden. Hä? Bro, warum lerne ich sowas nicht in der Schule? Warum muss ich Mathe und Physik machen? Okay, verstehe ich. Es bringt auch was, ne? Vor allem, wenn man irgendwie im Supermarkt vor der Kasse steht und sagt, alles klar, was sind jetzt diese beiden Beträge? Ich mache kurz Kopfrechnen, überschlag das. Aber diese initial Selbstständigkeit und auf eigenen Beinen zu leben, das war, glaube ich, zu Beginn die größte Herausforderung. Und dann natürlich nochmal so diese inhaltliche Komponente, aber sich auch zu organisieren, ne? Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie du warst, aber ich war immer sehr organisiert. Ich hatte immer meine Ordner für alles. Ich hatte immer irgendwie, ich habe das chronologisch sortiert, habe das thematisch sortiert etc. Habe natürlich auch meine ganzen Kurse irgendwie so zusammengelegt und gepackt. Beziehungsweise bei uns war das zum Teil auch vorgegeben. Man konnte sich die Module so aussuchen. Also da bin ich ganz froh, dass ich damit nicht so große Struggles hätte, weil ich glaube, wenn ich dann nochmal in so ein Chaos gefallen wäre, ei. Wie war dein Studienbeginn?
Nee, voll, also Ordnung, bei mir müssen ja schon die Tassen so im selben Abstand stehen, ja?
Ah ja.
Ah ja, okay. Ah, ja. Okay. Nee, for real, deswegen organisationstechnisch auch To-Do-Listen und so hat mir auch Spaß gemacht, also was muss man alles machen, aber ja, also da hilft auch die Familie, die sagt, hey, hast du dich da schon angemeldet und das musst du aufbewahren und hast du dafür einen Ordner angelegt? Also die einfach noch ein bisschen einem da mithelfen. Aber wie alt warst du, als du ausgezogen bist?
Ich war 18, bin dann aber tatsächlich nochmal zurückgehuscht. Also 19 eigentlich, circa 19. Und war halt wirklich, konnte gar nichts, nicht überlebensfähig. Ich weiß nicht, wie Tiere das machen. Wenn ein Kalb geboren wird, wie kann es sein, dass ein Kalb direkt anfängt zu laufen? Warum sind wir Menschen, sorry, wenn ich das so sage, aber warum sind wir eigentlich so blöd? Warum kriegen wir nichts auf die Reihe? Warum kann es sein, dass ein Mensch 18 oder 19 Jahre alt ist und nicht überlebensfähig ist?
Du hast es ja geschafft. Also du hast dieselben Fähigkeiten wie ein Kalb. Das sind die kleinen Dinge im Leben.
Nach 27 Jahren dann irgendwann schon, ja.
Aber ja, also bei mir ist auch so, ich bin mit 19 in meine erste eigene Wohnung ausgezogen. Und ich war auch nie ein WG-Typ. Also ich brauche wirklich so komplett mein Space, wenn ich da um 4 Uhr morgens irgendwie hier Taylor Swift durch die Gegend schreie, da kann ich keine Nachbarn direkt im Nebenzimmer haben. Also, sorry. Oder du, wenn du ja auf dem Boden manchmal schläfst, die würden ja drüber fallen, wenn du da liegst. Also deswegen, ich weiß nicht, wohnst du alleine oder WG oder?
Ich wohne jetzt alleine. Ich habe aber früher auch in WGs gewohnt, aber ich hatte nie zwecks WGs. Ich bin da komplett auf der gleichen Seite wie, also on the same page wie du. Ich glaube, dass man vor allem, wenn man so seine kleinen Eigenheiten hat, ne, dass man Leute braucht, die auch irgendwie damit umzugehen wissen. Ich habe mit meiner Schwester tatsächlich direkt zusammengewohnt, die auch einiges für mich aufgefangen hat. Also es war so ein bisschen meine Ersatzmutti, sie ist 4,5 Jahre älter als ich. Hat mir dann auch so ein bisschen, nachdem ich so Tutorials angeguckt habe mit der Wäsche, hat sie mich ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, Kindchen, ich zeig's dir mal. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin zusammengewohnt. Und dann irgendwann, als ich dann von dem Master nach Berlin gezogen bin, dann habe ich das erste Mal alleine gewohnt. Ja, toll.
Aber voll schön, wenn du da also gleich mit der Familie oder halt mit Leuten, die du kennst, eben zusammenwohnen kannst. Ist ja völlig was anderes, wenn man da random Leute trifft.
Total. Aber also war auch cool, so punkto Anschluss finden, ne, weil ich bin natürlich in eine komplett fremde Stadt gezogen. Wie war das für dich? Hast du direkt zum Studienbeginn, wie bist du grundsätzlich? Bist du eine Person, die auf Leute zugeht und die sagt, alles klar, ich reiß mir jetzt alle Leute unter den Nagel? Oder
Center of Attention.
Are you a Leo? Nein, du bist eine Jungfrau.
Ja, yeah, what? Nee, also auf jeden Fall. Als ich ausgezogen bin, das war nicht jetzt hierher, sondern das war damals noch nach der Schule. Das war so eine Selbstorientierung, das habe ich gebraucht. Ich hatte dann auch ein FSJ auf einer psychiatrischen Station angefangen. War wild. Auf jeden Fall bin ich dann hierher gezogen und ich war am Anfang kurz in einem Wohnheim, so 2 Monate. Das habe ich auch überlebt. Also wo man sich die Küche teilen musste und du weißt ja so, Ordnung ist so, okay. Und hab dann halt
Tassen.
Die Tassen, ja genau, die standen fein säuberlich sortiert in meinem Raum. Also ich hatte eine Kaffeemaschine, weil das ist einfach Essentials. Und die standen in meinem Schuhfach, neben den dreckigen Schuhen. Aber ich meine, ne, ist wie es ist. Und genau, dann habe ich halt parallel nach einer Wohnung gesucht und hatte dann auch Glück, weil ich dann über eine Fotografin die gefunden habe. Und ja, seitdem bin ich da und will nicht mit irgendwem da zusammenwohnen so schnell. Also es ist einfach, ich brauche so diese Ruhe, wenn wirklich so alles still ist. Was war deine Frage eigentlich an mich? Ach, wie ich so bin. Ah ja. Und mit Leuten, ich habe eigentlich keine Probleme, so auf Leute zuzugehen oder Freundschaften zu knüpfen, aber ich bin zurzeit auch wirklich echt gerne einfach zu Hause und nicht so viel unterwegs. Am Anfang war es so, also es gab so Studientreffen bei uns. Es gibt immer so eine Ersti-Woche, wo man andere trifft. Und da bin ich auch hin und dann gab es dann so eine Gruppe, aber da hat es dann gleich so Drama gegeben und die eine hat immer geweint und dann gab es schon so Eifersuchtsthemen und dann hieß es, ja Tabea, wenn du nicht mit uns wandern gehst, also wenn du dich so von der Gruppe distanzierst, ja, dann wirst du vielleicht bald nicht mehr zu der Gruppe gehören. So Sektenvibe. Und dann ich so, alles klar? Ciao. So, also ja, das war dann nicht so glücklich von den Leuten her. Ich hatte dann eher außerhalb vom Studium mehr so mit Leuten gemacht und hatte da auch eine Beziehung, weshalb ich mich da mehr drauf konzentriert habe und was mir halt hier so auch ein bisschen geholfen hat beim Einleben. Und ja, dann nach Corona hat sich das eh irgendwie geändert und durchmischt, dass man halt verschiedene Leute in verschiedenen Kursen trifft. Ja, so ist es eigentlich bei mir. Und wie war es bei dir im Studium? Hattest du von Anfang an so eine Gruppe oder eine Person?
Also ich habe ja zweimal im Prinzip angefangen zu studieren. Nach meinem ersten oder zu den Leuten aus meinem ersten Studium habe ich tatsächlich fast keinen Kontakt mehr. Das ist für mich aber auch so ein bisschen verbrannte Erde, weil das einfach für mich auch eine relativ schwierige Phase war. Bei meinem zweiten Studium, wo ich den Bachelor dann angefangen habe, hatten wir direkt eigentlich so eine kleine Clique. Und wobei nicht direkt. Ich muss das mal ganz kurz wieder revidieren. Ich habe ein ganz starkes Duo entwickelt mit meiner besten Freundin, die jetzt mittlerweile auch seit, ich glaube, 7 Jahren meine beste Freundin ist. Ich habe heute noch einen Post hochgeladen, wo ich sie als meine Ride or Die betitelt habe. Und wir sind seit 7 Jahren eigentlich unzertrennlich. Wie es aber immer so ist, mochten wir uns anfangs nicht. Und sie hat mich wirklich direkt beschrieben als den unsympathischsten Menschen, den sie jemals kennengelernt hat. Ja, es war halt nämlich, ich war schon echt assi. Sie hat nämlich, du hast ja gerade von den Ersti-Tagen gesprochen. Wir waren nämlich in so einer Gruppe, in so einem kleinen Gefüge. Und nach den Ersti-Tagen, also als das Studium dann oder als die Vorlesungen dann angefangen haben, meinte eine andere Kommilitonin in dieser Gruppe zu oder über meine beste Freundin: Ja, du bist mir auch direkt bei den Ersti-Tagen aufgefallen. Du hattest irgendwie so schöne Haare oder hattest was Cooles an oder ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich weiß nur noch ganz genau, was ich gesagt habe, und zwar lauthals: Echt? Mir nicht.
So macht man sich Freunde, das ist der erste Tipp.
Unsympathisch, wirklich so unsympathisch, aber wir sind jetzt mittlerweile unzertrennlich. Aber ich hatte irgendwie nie so wirklich Schiss davor, Leute nicht kennenzulernen oder so. Gab es irgendwelche Ängste, die du vor Antritt des Studiums hattest, die sich vielleicht auch bestätigt oder auch nicht bestätigt haben?
Also ich weiß noch, mein erster Abend, als ich hergekommen bin, ich bin 13 Stunden Zug gefahren. Ich hatte Kopfweh des Todes, weil ich habe ja so Verspannungs- und Stresskopfschmerzen. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Wohnheimzimmer ohne WLAN. Ja, ich habe niemanden gekannt. Es war komplett, ich bin irgendwie bei Nacht und Nebel angekommen, ohne meine ganzen Sachen, die ich ja sonst in der Wohnung vorher hatte. Und ich saß auf dem Bett und ich war so, das war's. Das war die Fehlentscheidung deines Lebens. Ich hatte wirklich so einen Breakdown, weil einfach alles neu war. Und am nächsten Tag war es schon ganz anders, weil ich halt sofort jemanden kennengelernt habe. Aber ich glaube erstmal dieses, Moment mal, wo bin ich? Also vor allen Dingen, wenn man halt weiter wegzieht und man denkt sich so, was soll ich denn als erstes machen? Also das ist ja komplett neu. Und ich denke auch jetzt noch manchmal dran und bin so, ja, schau mal, wie sich das jetzt komplett entwickelt hat. Also es ist für einen komplett normal, wo man jetzt ist. Und so rückblickend, irgendwann war halt alles mal eine neue Situation. So, und ich sag mir auch, alles ist eine Phase. Das kann man jetzt irgendwie positiv und negativ sehen, aber es gibt ja immer so Abschnitte im Leben und dann sind die irgendwann einfach vorbei. Und man merkt es ja auch gar nicht. Also weißt du, was ich meine? Wenn man so aufwacht und so denkt, warte, wann ist das eigentlich passiert? Das war nicht so abrupt, sondern so schleichend.
Vor allem, weil du hast so einen Moment, also jetzt vor allem bezüglich des Studiums, du hast ja die Bachelor-Thesis, die Master-Thesis, also jetzt in den Bachelor-Master-Konstellationen, dann hast du vielleicht nochmal eine Feier, eine Absolvia. Das ist dann so ein einschneidendes Erlebnis, in Anführungszeichen, als ein Moment, an dem du das definieren kannst. Aber so richtig ist das halt auch irgendwie nur so ein Tag. Wie kannst du einen Tag zusammenfassen für 3, 3,5 Jahre Bachelor in Regelstudienzeit? Ne? Man kann das natürlich, ich wollte gerade sagen, nach hinten oder vorne stretchen, aber tendenziell eher nach hinten.
Yep.
Genau. Aber ich finde das auch komplett abstrus. Also auch die Schulzeit, ich hatte tatsächlich den Moment hatte ich in der Schulzeit schon, weil ich erinnere mich, ich bin aufgewacht eines Morgens, aber das war schon so 2 Wochen nach der Abi-Feier. Ich habe einfach Rotz und Wasser geflennt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, This is over. I'm not getting this back. Ich habe es ähnlich wieder zurückbekommen im Studium dann natürlich. Also so richtig auch da wieder dieses Rehphänomen, so richtig gebacken bist du, also ne, braun gebacken bist du ja dann doch noch nicht, bis du halt deinen Master oder welchen Abschluss du auch immer anstrebst, hast. Aber also während des Studiums und nach dem Studium, es war irgendwie echt immer so zack, zack, next thing. Ich hatte nie so wirklich die Möglichkeit, Revue passieren zu lassen, was da eigentlich jetzt hinter mir liegt.
Ja, verstehe ich voll. Und also ich habe allgemein so eine Grundmelancholie bei sowas. Ich mache das manchmal, dass ich mich aktiv hinsetze, meistens auch so gegen Jahresende, und meine Galerie auf dem Handy durchgehe und dann so versuche, so, was war da nochmal? Was hast du da gedacht und wie hat sich das entwickelt? Das ist auch ein bisschen überfordernd teilweise, aber hast du es schon mal gemacht?
Durch meine Fotos zu gucken?
Ja, aber so aktiv mit so einem Approach von so jetzt, wie in so einem Film, weißt du, wo so Flashbacks kommen, so 5 Jahre zuvor.
Ja, grundsätzlich schon. Ich würde dich aber ganz gerne mal zu etwas challengen.
Oh Gott.
Und zwar rate mal, wie viele Fotos ich auf meinem Handy habe.
Okay, warte. Ich gehe mal davon aus, dass wir so ähnlich sind, aber ich glaube, ich habe so 4, also du könntest auch so 24.000?
Aha. Sind wir da ähnlich?
Vielleicht habe ich auch mehr.
140.000 Fotos auf meinem Handy.
Jetzt muss ich nachgucken, sorry.
Moment. Das ist crazy.
140? Ist ja, dann hast du ja einiges, was du durcharbeiten kannst.
Korrekt, einige Erfahrungen, die ich auch mal wieder aufkochen lassen kann, definitiv.
Ich habe 26.000, sehe ich gerade, okay. Boah. Okay, gut, gut.
Das ist aber auch schon heavy, ne?
Ja. Ja.
Ich scroll da aber tatsächlich schon echt ganz gerne mal durch, aber bei dem Volumen kannst du lange scrollen. Ich zoome das dann immer so komplett raus und habe das dann halt so in Phasen, weißt du. Aber ich mag mittlerweile auf manchen Social-Media-Plattformen gibt es ja diese Funktion, dass du dann halt irgendwie, was ich heute Morgen hatte, der Post vor 7 Jahren. Ne? Also dann hast du im Prinzip so eine Erinnerung durch die Plattform. Aber doch.
Also wie viele Jahre geht das zurück bei dir? Weil bei mir sind es halt so 4 Jahre auf dem Handy.
Ich glaube 10.
Wow, okay. Okay, gut, das locker erklärt's.
Locker, definitiv.
Damn. Ja, auf jeden Fall so ein aktives Auseinandersetzen kann auch ganz hilfreich sein, aber irgendwie auch einen in so einen nostalgischen Vibe bringen.
Ja. Was, wo wir beim Studium sind, was ist für dich eigentlich so die Kernherausforderung im Studium? Also wie würdest du sagen, also das ist natürlich, das kann man nicht verallgemeinern, ne? Weil jeder hat natürlich so eine andere Erfahrung grundsätzlich mit dem Thema Studium, aber was war für dich so die Kernherausforderung im Studium?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, es ist einfach alles immer so Step by Step gewesen. Also einfach das kommende Semester überleben und einfach gucken, was kommt. Also jedes Semester war irgendwie ein bisschen anders. Und ja, ich war dann auf jeden Fall mal richtig froh, als ich den Bachelor hatte, eben weil ich es ja auch so ein bisschen gezogen habe und dann auch so, oh mein Gott, Panik rauszögern. Und vor allen Dingen, wir hatten dann mit Programmieren zu tun. Mhm. Also meine Arbeit war über Selbstverletzung auf einer Internetplattform. Und ja, da mussten wir dann halt mit Programm arbeiten. Und ich habe das sehr lange prokrastiniert und dann tatsächlich auch den ersten Termin, wo wir die Präsentation hätten halten sollen, verschoben. Und dann gab es nur deshalb einen Notenabzug, was total dumm war.
Nein.
So, also einfach immer wieder so ein bisschen diese Angst von, ja, nee, schieben wir lieber, bevor ich das nicht perfekt mache. Aber es hat dann am Ende sehr gut funktioniert. Und ja, deswegen, ich glaube, einfach immer so, was halt als nächstes kam, die nächste Prüfung. Und jetzt nicht so ein großes Ziel. Und bei dir?
Aber war das für dich wirklich so? Also war das für dich so eine Art Abarbeiten? Also Semester abarbeiten, dann vielleicht auch irgendwie Prüfung abarbeiten etc.? Oder auch
also abarbeiten, ja, in dem Sinne eigentlich nicht, weil mir das ja auch total gefällt. Also ich finde die alles super spannend. Und ich merke auch teilweise gar nicht, wenn irgendwie die Zeit ein bisschen vergeht. Also mir kommt es auch zum Beispiel auch vor, als hätte ich erst gestern angefangen. Von daher war es jetzt nicht so, ja, Hauptsache bringst es hinter dich. Aber einfach dieser Struggle war halt schon da von wegen, oh Gott, was, wenn das nachher ganz viel wird oder irgendwas, was du nicht erwartest. Aber das ist irrational, weil es ist noch nie passiert. Also am Ende hat es immer geklappt, aber Das ist halt so ein bisschen mein Prokrastinationsproblem.
Bist du oder hast du mal über dieses Konzept von Eat the Frog nachgedacht? Weil ich auch früher sehr stark prokrastiniert habe, jetzt mittlerweile auch durch den Beruf gelernt habe, ich muss priorisieren.
Ja.
Und manchmal bedeutet das für mich auch, die Task, auch wenn es eine super kleine Task ist, zuerst zu machen. Also dieses Eat the Frog, wach auf, mach das, was du nicht machen willst und eigentlich den ganzen Tag lang über verdrängen möchtest, mach das zuerst.
Voll, also ich kenne das Prinzip, aber wie man so schön auch in der Therapie sagt, Einsicht führt nicht direkt zu Veränderung. Aber ja, ich habe mir auch schon einige Strategien angeeignet und es ist auch ein bisschen besser geworden, kommt drauf an, wenn es halt viele Sachen sind, weil dann kann man ja gar nicht alles perfekt machen. Also ich kann gleich noch auf das 80-20-Prinzip eingehen, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und da, also es ist so, ich sehe manchmal Leute in der Uni, die machen in den Vorlesungen 20 andere Sachen. Habe ich auch schon gemacht. Ich hatte auch schon meine To-Do-Listen dabei. Und wenn die was abgeben müssen, dann machen die das noch so schnell nebenher. Und ich bin immer so, ich kann das nicht. Also ich brauche immer so Ruhe, um das zu machen. Hat ja auch seine Berechtigung. Aber manchmal denke ich, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, einfach was abzusenden, wenn es jetzt nicht 100% Perfektion benötigt. Vielleicht dann einfach mal abschicken, weißt du, eine E-Mail. Einfach mal machen, bevor man da ewig dran sitzt. Und das hat mir so ein bisschen geholfen. Und wenn man dann eben mehrere Tasks auf einmal hat, dann ist man auch ein bisschen gezwungen dazu. Also ich kann nicht eine Prüfung machen, das nachbeantworten, Social Media und alle möglichen Sachen gleichzeitig. Da muss man dann auch einfach Prioritäten setzen. Und ja, das hat mir dann auch so ein bisschen dabei geholfen.
Ich kann nicht ganz gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch solche Methoden in Anführungszeichen für mich entwickelt habe. Also 80-20. Ich war früher sehr, sehr perfektionistisch und habe dann auch irgendwann lernen müssen, en masse oder auf die Menge ist das nicht stemmbar. Also du kannst halt nicht alles immer perfekt abwuppen, sondern manchmal musst du halt auch einfach einen gewissen Tatendrang entwickeln. Ne? Ich über mich selber sprechend oder ich aus meiner Erfahrung berichtend, beziehungsweise für meine Situation auch beschreibend. Ich musste so einen Tatendrang einfach entwickeln, weil der Scope das bei mir gar nicht zugelassen hat. Und dafür bin ich auch tatsächlich eigentlich echt dankbar, dass es solche Modelle gibt oder solche Anhaltspunkte gibt, an denen man sich richten oder orientieren kann. Würdest du sagen, dass du über dein Studium hinweg auch eine gewisse Entwicklung gesehen hast hier, also diesbezüglich?
Prokrastinieren meinst du?
Ja, grundsätzlich. Also Prokrastinieren scheint ja bei dir ein Thema zu sein, das dich beschäftigt oder das auch vielleicht irgendwie eine Hürde für dich dargestellt hat. Und dadurch, dass du dir natürlich auch gewisse Hilfsmittel angeeignet hast, do you see a change?
Das Thema ist auf jeden Fall immer noch da. Und deswegen informiere ich mich da auch immer gern drüber, was es da noch so für Sachen gibt. Und das strugglen ja viele mit, also das sehe ich auch auf Social Media. Und da fällt mir jetzt auch gerade ein, die 3-2-1-Übung, die ist eigentlich super simpel. Und zwar zum Beispiel, wenn du im Bett liegst und dann denkst du drüber nach, oh nee, was ich noch alles machen muss und ich will nicht, dann zählst du einfach von 3 runter und dann stehst du auf und machst es. Das klingt jetzt so einfach, ne? Aber es geht wirklich darum, einfach dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen und dann ins Tun zu kommen. Und solche Taktiken zum Beispiel können wirklich helfen. Und das Ding war halt, ich habe im Bachelor öfter einfach auch mal 2 Nächte vorher angefangen zu lernen oder die Nacht vorher. Also es war wirklich krass. Ich war wirklich so, ja, okay, teilweise Hauptsache bestehen. Und dann hat es aber in den meisten Fällen richtig gut funktioniert, also auch mit guten Noten. Und dann hat man halt einfach das Problem, dass man darin auch noch bestärkt wird. Also wirst du dann wirklich drauf konditioniert, weil es funktioniert ja auch noch, weißt du.
Ganz, ganz gefährlich, weil man da so ein richtig starkes oder ein, naja, eigentlich ist es ja gesund. Ich fand es immer relativ gesund, weil ich gemerkt habe, dass ich trotz weniger Input eine gewisse Leistung erzielen konnte. Aber irgendwo kann es natürlich auch verleitend und gefährlich werden, wenn du sagst, alles klar, ich habe jetzt ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Ich lerne jetzt für gar nichts mehr. Ich glaube, da muss man vielleicht so ein Mittelmaß für sich finden. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich auch die eine oder andere Situation hatte, wo ich dann wirklich irgendwie 6 Wochen für die eine Prüfung gelernt habe. Und es war irgendwie mittelmäßig oder es war trotzdem sehr gut, ne? aber dann hast du irgendwie eine andere Prüfung, die du dann zeitlich einfach nicht mehr unterbekommen hast, hast dann vielleicht, keine Ahnung, am Abend vorher die Zusammenfassung geschrieben, nicht gar nicht gelernt, sondern nur zusammengefasst und zack, 1-0.
Voll, voll. Und deswegen, es heißt natürlich gut, wenn es klappt, also das spricht ja auch dafür, dass man irgendwie richtige Lerntechniken hat oder sich in kurzer Zeit irgendwas einprägen kann. Aber der Stress, der damit verbunden ist, ja, und voll oft habe ich mir dann gedacht, hättest du doch nur früher angefangen, dann hättest du da und da auch noch das und das nachgucken können. Und die Erfahrung macht man halt wirklich mehrmals und jedes Mal denkt man sich dasselbe. Und bei mir war es dann halt so, dass ich im Master meinen Approach geändert hatte und ich wollte halt unbedingt gute Noten. Warum, ist eigentlich auch nicht klar, weil ich brauche das nicht, aber trotzdem. Und da war ich dann halt einfach so überengagiert, so ich will das noch machen und das. Und das heißt jetzt auch nicht, dass dann jedem Fach eine 1 immer ist, aber einfach, wenn sich der Anspruch ändert, dann ändert sich halt oft auch die Verhaltensweise, also dass ich dann teilweise schon früher angefangen habe. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, den man mal den anderen mitgeben kann, dass es immer subjektiv ist, so was will man erreichen? Also will man überall eine 1 oder will man neben dem Studium noch arbeiten und andere Sachen machen? Manche haben ja auch noch ein Kind, dann hat das vielleicht eher Prio. Und dass es nicht so ist, gute Noten ist unbedingt das Goal oder gute Noten heißt, was weiß ich, man ist schlau oder alles super und halt auch nicht umgekehrt. Das heißt, wie man lernt oder wie man sich verhält und wie viel Energie man reinsteckt, hängt ja auch von dem Outcome ganz stark ab, den man möchte.
Absolut. Hast du aber trotzdem das Gefühl gehabt, irgendwie, dass deine KommilitonInnen oder FreundInnen oder vielleicht auch irgendwie aus dem Bekanntschafts- und Verwandtenkreis, dass es ähnliche Herausforderungen gab? Und wie hat man sich da irgendwie unter die Arme gegriffen? Also konntest du, ich meine jetzt im Psychologiestudium ist es vielleicht nochmal sowieso so ein Sonderfall, weil du natürlich, genau das auch irgendwie als Materie deines Studiums hast, aber habt ihr euch da irgendwie ergänzt?
Das ist eine gute Frage und das ist auch ironisch, also das, man denkt ja dann immer, ja, wenn man eh schon in dem Fach ist, dann muss man ja auch die Sachen können, also so ein bisschen wie jemand, der Friseur ist, der muss ja auch eine Top-Frisur haben. So, ne, oder?
Nicht immer.
Und ja, also auf jeden Fall, ich habe schon das Gefühl, dass ich eher die war mit dem kurzfristig Lernen, aber das ist nicht immer so. Also ich kann auch früher anfangen, so ne, dieses Karteikartensystem. Und naja, aber auf jeden Fall so Herausforderungen waren schon oft, wenn halt der Lernstoff groß war oder manchmal sich gegenseitig abfragen, hilft dann halt auch so Lerngruppen. Aber es kommt auch darauf an, glaube ich, mit wem man zu tun hat, weil ja, so die Leute in meinem Umfeld auch eher alleine lernen. Aber wie war das bei dir? Hattest du so Lerngruppen?
Ja, also wir hatten dann tatsächlich auch sehr viele Gruppenarbeiten, was ich im Übrigen ultra cool finde, weil in dem Bereich, in dem ich jetzt auch tätig bin, arbeitest du immer in Teams eigentlich. Es gibt fast keine Situation, wo du wirklich nur auf dich selbst gestellt bist, sondern, also wie gesagt, ich bin ja im Wirtschaftssektor und da hast du halt sehr viele StakeholderInnen, von denen du abhängig bist, aber du bist natürlich dementsprechend auch ein Stakeholder von anderen Leuten. Dementsprechend, es ist eigentlich wie eine Uni-Gruppenarbeit. Sprich, da ist es natürlich irgendwie vorausgesetzt, dass man zusammenarbeitet. Es klappt nicht immer ganz so gut, wie man es sich vorstellt. Also da gibt es natürlich irgendwie in einer, keine Ahnung, Fünferkonstellation zwei TreiberInnen. Aber auch bei anderen Sachen, also bei Klausuren oder auch bei Papern oder Hausarbeiten, hat man sich schon immer ganz cool ergänzt. Also ich hatte so meine zwei, drei Leute, mit denen ich mich dann zusammengesetzt habe, auch für Writing-Sessions, wo man sich dann auch irgendwie mal gefragt hat, hey, keine Ahnung, wie findest du die Formulierung oder hast du eine coole Quelle oder einen coolen Approach, wie man das und das Thema angehen könnte, etc. Also ich bin, I'm not a Lone Ranger. Ich finde immer, dass man von anderen Leuten profitieren, oder anders, ich konnte in meiner Situation sehr gut von anderen Leuten profitieren und ich glaube auch, dass andere Leute von mir profitieren konnten. Deswegen war das einfach mein Approach. Mein Approach war einfach, egal, wenn es eine Gruppenarbeit war oder nicht, who do I find? that I can work with. Und so, dich packe ich jetzt und wir setzen uns irgendwie einen Kaffee. Wir machen das jetzt zusammen. Oder in die Bib, ne?
In manchen das ist eine voll gute Idee. Also, dass du sagst, ja, ich suche mir eine Person aus, mit der es höchstwahrscheinlich gut funktioniert, dann hat man schon so ein bisschen einen Anschluss. Und ich glaube, wir können es da voll vertiefen, Tipps für Gruppenarbeiten und so, weil ich mache nebenher auch noch beim Ersti-Tutorium mit, also wo wir eben den Erstis und Zweitis helfen und zur Organisation, zu auch Lerntipps, was müssen sie beachten, aber auch halt Unileben und Freizeit unter einen Hut bringen, solche Sachen. Und da hatten wir auch mal eine Einheit, wo es um Lerntipps geht. Also da können wir vielleicht gesondert auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge.
Super, und super gerne. Also finde ich echt einen coolen, eine coole Idee. Würde ich auch definitiv in den folgenden Folgen, wow, Alliteration, Deutsch LK, in den folgenden Folgen anreißen. Aber Tabea, jetzt sag mal short and simple, was ist so deine Empfehlung für Initialherausforderungen im Studium?
Also was es eigentlich an jeder Uni gibt, ist so eine Studierendenberatung und die hilft eigentlich bei allen möglichen Schwierigkeiten, also auch psychischen Belastungen, dass man da auch nicht zu schüchtern ist, sich an jemanden zu wenden. Das ist wirklich eine gute Anlaufstelle. Manchmal gibt es da auch schon Chats oder man kann einfach so hingehen. Und ansonsten sich vernetzen, also dass man einfach auch jemanden hat, der vielleicht einem auch ein bisschen helfen kann, am Anfang Studienplan zusammen organisieren, weil man übersieht vielleicht was da eine andere Person mitgeschrieben hat. Und da gibt es manchmal in der Uni auch so Apps, wo man sich dann in einem Chat austauschen kann oder halt auf Social Media. So war das bei mir damals, dass man in so Gruppen gefragt hat, hey, yo, will jemand was essen gehen? Ich bin neu hier. Und dass man halt auch sich einfach im Hinterkopf behält, man ist nicht alleine. Also man kann ja nicht in die Köpfe von anderen gucken und das sieht vielleicht bei anderen immer so aesthetically aus, wie sie da lernen und alles im Griff haben. Aber jeder hat seine Struggle und ich denke, man hat es auch gut gehört bei uns, dass wir da auch genug Themen haben und das ist wirklich bei jedem so, das ist ganz normal. Und was mir immer hilft, dass man im Hinterkopf behält, das, was man studiert, studiert man ja freiwillig. Also das ist ja anders als in der Schule, wo man auch teilweise gezwungen ist. Und man hat sich ja dafür entschieden und es gibt ja ein höheres Ziel, warum man das machen will. Und vielleicht kann man sich das im Hinterkopf behalten, so für was mache ich das eigentlich? Was ist der spätere Beruf?
Voll. Danke dir. Danke, gerne. Danke.
Danke dir
hat
auch.
Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Ich freue mich schon auf die ganzen Lerntipps und was wir da noch alles bequatschen.
Ja. Da packen wir einiges aus, ne?
Okay, dann.
Cool.
Danke.
Dann hab noch einen schönen Tag.
Du auch. Tschüssi, Müsli.
Das war Studium und Mental Health, ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.